Vor einigen Jahren gab es in einem mittelamerikanischen Staat einen Präsidenten, der sich öffentlich als wiedergeborener Christ bezeichnete. Er ging regelmäßig zu einer lebendigen evangelischen Gemeinde, bekannte sich als Nachfolger Jesu Christi und wollte die Bibel als Richtschnur für sein Handeln und seine Entscheidungen anerkennen. Bisher hat es noch nicht viele Präsidenten in den Regierungen gegeben, die sich öffentlich und entschieden als Nachfolger Jesu bekannten. Es ist auch gefährlich für einen Politiker, seinen christlichen Glauben zu bezeugen. Bei allen Handlungen und Entscheidungen wird er von irgendeiner Gruppe kritisiert werden mit den Worten: Und das will ein Christ sein? Diese Einstellung zeigt doch, dass man von einem Leiter, der Gott respektiert und das auch noch offen zugibt, mehr erwartet als von einem anderen Menschen. Natürlich wird sein Bekenntnis von den Feinden missbraucht werden, um ihn zu manipulieren und zu diskriminieren. Trotzdem möchte ich fragen, darf man von einem Christen mehr erwarten als von einem gottlosen Menschen? Unterscheidet er sich von den anderen durch mehr Transparenz, eine höhere Moral, mehr Glaubensmut und Fähigkeiten? Ganz sicher können wir von einem wahren Christen mehr erwarten als von einem Atheisten oder Animisten. Ein Christ folgt ja einem Meister, der sehr hohe Anforderungen auf allen Gebieten stellt und der ein leuchtendes Beispiel gegeben hat. Darum sollte sich ein Christ auf jeden Fall positiv von den anderen Menschen unterscheiden. Das möchte ich auch anhand der Bibel untermauern. In 1. Thessalonicher 4, Vers 1 heißt es nach der Guten Nachricht Bibel: Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht. Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig seid, dass ihm euer ganzes Leben gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von der Unzucht fernhalten sollt. Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt. Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch nachdrücklich gewarnt. Wer so etwas tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen. Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt sich nicht gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm gefällt. Soweit Paulus im Thessalonicher Brief. Aber auch der Hebräerbrief betont die Notwendigkeit der Heiligung. Ich lese Hebräer 12, Vers 12 nach der Guten Nachricht Bibel. Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden. Bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. Keiner von euch soll ein ausschweifendes Leben führen wie Esau. Weil er Gott nicht ehrte, verkaufte er das Vorrecht des Erstgeborenen für eine einzige Mahlzeit. Und ihr wisst, als er später den Segen seines Vaters und damit sein Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Es war zu spät zur Umkehr, auch wenn er noch so sehr unter Tränen nach einer Möglichkeit dazu suchte. Soweit Gottes Wort. Hier wird das Idealbild eines Nachfolgers Jesu beschrieben. Leider sieht es in der Praxis nicht immer so aus. Manche Christen sind richtige Rüpel. Sie schimpfen und kritisieren, sie zanken und übertreten die Gesetze. Darum sind viele Menschen sehr ärgerlich über die Christen und machen sie für allerhand Probleme in der Welt verantwortlich. Das ist sehr bedauerlich und tut uns leid. Doch bevor wir dieser Anschuldigung zustimmen, müssen wir doch einiges klarstellen. Erstens ist zu beachten, dass nicht alle Menschen, die sich als Christen bezeichnen, auch wirklich Christen im biblischen Sinne sind. Es gibt genug Männer und Frauen in unserem noch christlichen Land, die meinen, sie gehören zu Gott. Aber eigentlich haben sie ganz falsche Vorstellungen von Glauben, von der Bibel und von den Gesetzen Gottes. Es sind die sogenannten Meinungschristen. Eine andere Gruppe sind die Sympathisierenden, also Leute, die Gottes Wort verteidigen, die sich zu den Gläubigen halten und alles gut finden, aber die selbst nicht verbindlich entschieden sind, Jesus nachzufolgen. Zweitens sind nicht alle Leute, die vom Staat oder von der Gesellschaft als Christen eingestuft werden, auch wirklich Christen. Unser Volk ist ja schon gar nicht mehr in der Lage, wirklich zu beurteilen, wer ein Christ ist und wer nicht. So kommt es zu Missverständnissen und Irrtümern. Drittens, stimmt es aber leider, dass auch die wahren Christen noch nicht vollkommen sind. Sie haben ihre Fehler und ihre Charakterschwächen. Eigentlich befinden sich alle Nachfolger Jesu in einem Stadium der Unvollkommenheit und in dem Prozess der Heiligung. Viertens werden oft unrealistische Erwartungen an Christen gestellt. Nur weil sie in den Gottesdienst gehen, beten, die Bibel lesen, an Gott glauben und hohe moralische Ziele verteidigen, werden sie, manchmal aus Unwissenheit, aber manchmal auch aus Bosheit, überschätzt und überfordert. Sie sollen keine Fehler machen und vollkommen und in allem perfekt sein. Das geht natürlich nicht. Kein Mensch kann den Vorstellungen und Wünschen aller entsprechen. Die einen verlangen Sanftmut von den Christen, die anderen Kampfbereitschaft. Einige wollen, dass die Gläubigen sich in der Politik engagieren, andere wollen, dass sie sich von diesem schmutzigen Geschäft fernhalten. Einige Beobachter erwarten, dass die Christen auf keinen Fall reich sein dürfen. Andere sehen im Reichtum einen besonderen Segen Gottes. Einige Pastoren erwarten von ihren Gemeindegliedern, dass sie sich der Sozialarbeit und dem Dienst am Nächsten verschreiben, während andere die Mission und den Verkündigungsdienst als höchste Priorität sehen. Die Christen sollen katholisch sein und evangelisch, sie sollen die richtige Theologie haben und keine Meinungsverschiedenheiten dulden. Jeder hat so seine Vorstellungen und seine Erwartungen, wie ein richtiger, vollkommener Nachfolger Jesu aussehen sollte. Der Ehepartner hat seine Erwartungen, die Kinder haben ihre, der Nachbar und die Kollegen haben ihre Ideen, was ein Gläubiger tun darf und was nicht. Die Autoritäten, die Gesellschaft, die Gemeinde und sogar wir selbst, alle haben so ihre eigenen Anforderungen an den Gläubigen. Wie sieht nun wirklich ein wahrer Christ aus? Allen menschlichen Erwartungen kann niemand gerecht werden. Fünftens, manche Leute fühlen sich von jeder Art Frömmigkeit und ganz besonders vom Christentum provoziert. Sie hegen eine Verachtung oder einen Hass gegen jeden, der an Gott glaubt, der betet und die biblischen Gebote beachtet. Aus einer unbegründeten Abneigung heraus beschuldigen sie die Gläubigen ungerechterweise des Aberglaubens, des Fanatismus oder Verbohrtheit, unterstellen ihnen egoistische und gemeine Motive und interpretieren ihre Lehren und Worte absichtlich falsch. Aber längst nicht alle Kritik an den Christen ist wirklich berechtigt. Trotzdem wollen wir hinhören auf das, was uns vorgeworfen wird. Wir wollen selbstkritisch und lernfähig bleiben, wir wollen uns korrigieren lassen und der Forderung nach Vollkommenheit folgen. Es ist schon richtig, wir sollen gerecht, unsträflich, gütig, liebevoll, geduldig und moralisch sauber sein. Mit einem Wort, wir sollen ein heiliges Volk sein. Heiligung, was ist damit gemeint? Heiligung ist zunächst ein Prozess, der den Christen Schritt für Schritt voranbringt auf dem Weg zum großen Ziel der Vollkommenheit. Heiligung ist auch Umwandlung, Veränderung, Wachstum. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Einmal in großen Schritten, stoßweise, plötzlich, sodass die Mitmenschen deutlich eine drastische Veränderung merken. Solch eine Wandlung ist bei mir geschehen, als ich Buße getan habe und Jesus mein Leben anvertraute. Nicht nur mein Glaube und meine Werte haben sich schlagartig geändert, sondern auch meine Einstellung und mein Wandel. Die Leute in meiner Umgebung haben es gemerkt, auch ohne dass ich ihnen etwas über meine Entscheidung für Jesus sagen musste. Eine Bekehrung führt in den meisten Fällen zu plötzlichen, drastischen Veränderungen. Aber Veränderungen geschehen auch in kleinen Schritten, unmerklich. Nicht alle Veränderungen in unserem Leben sind groß und einschneidend. Manche Transformation ist vielleicht nur so geringfügig, dass sie kaum wahrgenommen wird. Es ist vielleicht ähnlich wie beim Stimmen einer Geige, wo nur noch das geübte Ohr eines erfahrenen Musikers die letzten Feinheiten registrieren kann. Im Gleiten über einen langen Zeitraum. Der Prozess der Heiligung oder Vervollkommnung eines Christen geschieht nicht immer plötzlich und radikal. Eher ist er als gleitender oder schleichender Prozess zu bezeichnen. Es wäre vergleichbar mit Veränderungen bei den Jahreszeiten. Die Länge eines Tages unterscheidet sich in unseren Breitengraden vom Sommer bis zum Winter erheblich. Aber der Übergang geschieht so langsam, dass wir ihn nur über einen längeren Zeitraum überhaupt wahrnehmen. ohne unser Zutun und mit unserem Zutun. Bei dem Prozess der Heiligung wirken verschiedene Personen, Umstände und Einflüsse mit. Es macht schon einen Unterschied, in welchem Elternhaus wir groß geworden sind, in welchem Land wir leben, welche Möglichkeiten der Bildung und Entwicklung wir gehabt haben. Es hängt auch von uns ab, wie wir auf die Umstände reagiert haben, wie wir uns entschieden haben. Aber vor allem spielt auch Gott, sein Wort, sein Geist und sein Wirken eine große Rolle. Letztlich kommt die Veränderung von Gott. Wenn wir von Heiligung sprechen, so heißt das nicht, dass die Vollkommenheit in der Erkenntnis und dem Wandel schon hier für einen Menschen erreichbar wäre. Aber wir haben ein Modell, ein Vorbild, ein Ideal, dem wir nachstreben. Vollkommenheit, so glauben wir, können wir nicht mit unseren menschlichen Begrenzungen und den widrigen Umständen und Bedingungen hier auf dieser Welt erzielen. Trotzdem resignieren wir nicht, geben nicht auf und lassen uns nicht gehen, sondern streben auch schon auf dieser Erde das hohe Ziel weiter an. Ich sagte, Heiligung ist ein Prozess. Worum geht es in diesem Prozess? Um die Vollkommenheit nach göttlichen Maßstäben. Damit wir dieses hohe Ziel erreichen, bemühen wir uns schon hier und jetzt um folgende Zwischenziele. Wie schon gesagt, kann Heiligung und Vollkommenheit nicht mit einem Schlag ein für allemal erworben werden. Das Ziel ist auch viel zu groß und umfassend dazu. Deshalb schlage ich vor, wir setzen uns kleinere, erreichbare Zwischenziele. Das könnten zum Beispiel folgende sein. Erstens, neue Erkenntnisse aus Gottes Wort. Als Christen sind wir dauernd bemüht, Gottes Wort und Willen, seinen Plan und sein Gesetz besser zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind Teil unserer Heiligung. Durch den Sündenfall ist unser Wissen über Gott verschüttet worden. Das müssen wir uns nun wieder mühsam aneignen. Wer kaum die Grundlehren der Bibel kennt, der steht erst ganz am Anfang. Andererseits ist die tiefere Erkenntnis des Wesens und Willens Gottes auch eine Voraussetzung für jeden weiteren Fortschritt im Verhalten und Wandel. Natürlich kommt Verständnis nur durch das Lesen der Bibel, die Meditation, durch den Austausch mit anderen Christen. Ein weiteres Zwischenziel auf dem Weg zur Vollkommenheit sind kleinere Siege im Alltag über Charakterschwächen, schlechte Gewohnheiten, Untugenden, Laster und sanfte Süchte. Unter sanften Süchten verstehe ich Dinge wie die Kaufsucht, Sammlerleidenschaft, Spielsucht, Naschsucht, Streitsucht, Bücher, Sport, irgendwelche Tätigkeit, die an sich keine Sünde ist, aber der wir erlaubt haben, über uns zu herrschen oder Gewalt über uns zu bekommen. Manchen Menschen gelingt schon auf der ersten Etappe ihres Christseins ein großartiger Sieg über Charakterschwächen und schlechte Gewohnheiten. Aber damit ist noch nicht alles gewonnen. Immer wieder entdecken wir neue Fehlentwicklungen, Versagen und Schwächen in unserem Leben, die korrigiert werden müssen. Kleine Siege über Untugenden sind die Schritte auf dem Weg zur Vollkommenheit. Solche kleinen Erfolge braucht nicht nur ein Drogensüchtiger oder ein Krimineller, sondern jeder von uns. Noch einmal die Frage, dürfen wir von einem Christen einen besseren Charakter, ein anständigeres Verhalten erwarten als von einem Nichtchristen? Ich sage ja. Aber wir können nicht Vollkommenheit oder Perfektion verlangen, denn wir sind noch alle auf dem Weg. In diesem Prozess müssen und werden wir immer wieder kleinere Zwischenziele und Siege erringen. Ein anderes Zwischenziel ist der Erwerb neuer Fähigkeiten. Um eine Lebensführung zu erreichen, die uns als Gottes heiliges Volk ausweist, brauchen wir neue Qualitäten und Kompetenzen. Ob das jetzt die Fähigkeit ist, öffentlich zu reden, zu predigen, anderen die Wahrheiten der Bibel verständlich zu erklären, dem Nächsten zuzuhören und in seinen Fragen und Problemen beizustehen oder die Fähigkeit, Arme und Kranke zu betreuen oder Gäste zu bewirten. Als Christen sind wir stets in einem Lernprozess. Auch auf dem Gebiet der Musik, des Schreibens, der Pflege, aber auch in praktischen Dingen wie Buchhaltung, Kochen, Internet und so weiter. Ein anderes Zwischenziel, um in der Heiligung voranzukommen, sind neue Erfahrungen mit Gott. Wer Jesus nachfolgt, wird Gebetserhörungen erleben, er wird Wunder sehen und natürlich auch Gottes Reden vernehmen, sowie Antworten und Wegweisungen finden. Er wird Zeuge von der verändernden Kraft des Evangeliums sein. Diese Erfahrungen im Alltag sind eine starke Bestätigung auf dem Weg zur Vollkommenheit. Sie sind eine Ermutigung und Motivation zu neuen Wagnissen im Glauben. Vielleicht müssen wir auch noch mehr einen Sinn für Gottes Handeln und Wirken entwickeln. Wir müssen Gottes Taten im Großen und im Kleinen erkennen und ihm dafür danken. Das Sich-Bewusst-Werden der Taten Gottes ist eine Folge der Heiligung, aber auch eine Voraussetzung für weiteres Wachstum. Heiligung ist ein Prozess, in dem alle Christen sich befinden. Weil sie das hohe Ziel anstreben, sind sie noch nicht vollkommen. Ihre Mitmenschen werden noch immer viel an ihnen kritisieren und korrigieren können. Sie selber werden zugeben, dass es noch manches zu verbessern gibt. Und natürlich wird Gott durch sein Wort und seinen Heiligen Geist an ihnen arbeiten. Trotz aller Imperfektion bleibt unser Ziel die Vollkommenheit nach dem Vorbild Jesu. Es kann uns helfen, einige kleinere Zwischenziele in diesem Prozess anzustreben. Diese Schritte auf dem Weg zur Vollkommenheit können sein: neue Erkenntnisse aus Gottes Wort, Siege über Untugenden, schlechte Gewohnheiten und Schwächen, aber auch der Erwerb neuer Fähigkeiten, die uns besser für den Dienst zurüsten, gehören dazu, sowie neue Erfahrungen mit Gott oder besser einen Sinn für Gottes Handeln entwickeln. So gesehen geschieht Heiligung nicht von alleine, sondern durch unsere aktive innere Beteiligung an Gottes Plänen. Wir beten. Herr, wir sehen täglich, wie oft wir versagen und wie weit wir noch davon entfernt sind, ein heiliges Volk zu sein. Lass es nicht zu, dass wir entmutigt werden, sondern gib uns immer wieder neue Kraft im Ringen um die Heiligung. Danke, dass du Voraussetzungen dafür schaffst und uns beistehst in diesem Prozess. Und danke vor allen Dingen, dass du selber ausfüllst, was wir nicht erreichen können. Amen.